Und schönen guten Morgen. Ich wünsche noch allen ein von Gott gesegnetes neues Jahr 2026. Und es gibt heute eigentlich keine klassische Neujahrspredigt, sondern ich fahre fort mit dem Buch Jesaja, die 13. Predigt von der Predigtreihe ab Jesaja 40. Und zusehends bin ich immer mehr begeistert von diesem Buch Jesaja. Das lässt mir irgendwie nicht mehr los. Also wir sind heute bei Jesaja 50 und das Thema der letzten Predigt war: Kann Gott sein Volk oder seine Kinder eigentlich vergessen? Gott antwortete auf diese Frage: Niemals. Kann etwa meine Mutter ihr Kind vergessen? Das könnte vielleicht sogar passieren, aber Gott wird nie seine Kinder vergessen. Und ich bzw. der Text heute setzt sogar heute noch einen drauf. Nämlich, kann Gott seine Kinder sogar verwerfen? Das Volk Israel befindet sich immer noch in der babylonischen Gefangenschaft und hat wohl das so in ihrem Kopf und Sinn, denn Gott stellt hier am Anfang vom Kapitel 50 eine Frage oder zwei Fragen sogar, die da lauten: Wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist es von meinen Gläubigern, dem ich euch verkauft hätte? In der Hoffnung für alle steht es so: So spricht der Herr, ihr werft mir vor, ich hätte Zion, eure Mutter, verstoßen und mich von ihr getrennt. Wo ist denn die Scheidungsurkunde? So heißt es in der Hoffnung für alle. Offensichtlich hatte das Volk Gottes den Eindruck, nicht nur vergessen zu sein, sondern sogar verworfen zu sein von Gott. Ich hoffe, du gehst nicht mit diesen Gedanken heute in dieses neue Jahr 2026. Wenn ja, ist es auch positiv, dass wir ehrlich sind zu Gott. Du hast nämlich gegenüber dem heutigen modernen Menschen einiges voraus. Denn der heutige Mensch fragt sich überhaupt gar nicht mehr. Er kalkuliert Gott überhaupt nicht mehr in das Denken mit ein. Es ist halt irgendwie ein unglücklicher Zufall oder ein Schicksal oder ein Karma oder was auch immer. Aber wenn wir uns an Gott wenden, gibt er auch Antworten. Und so auch in unserem heutigen Text. Gott gibt hier eine Lösung bekannt und diese Lösung ist der Knecht des Herrn. Der Retter dieser Welt, der Messias, der Erlöser nicht nur seines Volkes Israel, sondern der ganzen Welt. Und das ist auch in der heutigen Zeit die Lösung. In den letzten Wochen an Weihnachten wurde ja viel von diesem Erlöser der Welt gesprochen. Zum Glück kommt er ja noch zur Sprache, wenn auch immer seltener. Und es ist ganz gut, die Menschen damit zu konfrontieren. Ich frage dann gern mal die Leute vor Weihnachten: Was feierst du eigentlich an Weihnachten? Und interessant, was du da für Antworten bekommst, auch positive. Ich habe sehr positive Antworten auch bekommen, die ich gar nicht erwartet hätte. Aber das Thema der letzten Predigt war: Kann Gott seine Kinder oder sein Volk vergessen? Und heute gibt Gott die Lösung. Das Thema heute: Gott will nicht verwerfen, sondern retten. Und wir lesen, wie ich schon gesagt habe, aus Jesaja 50. Und ich habe die Predigt in drei Teile aufteilt. Ich lese zuerst die ersten drei Verse in Kapitel 50. Gott hat bestraft, nicht verworfen. Jesaja 50, Abvers 1. So spricht der Herr: Wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist es von meinen Gläubigen, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, eure Sünden wegen seid ihr verkauft. Und wegen eurer Verbrechen ist eure Mutter entlassen. Warum bin ich gekommen und kein Mensch war da, habe gerufen und niemand antwortete? Ist meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung? Oder ist in mir keine Kraft, um zu erretten? Siehe, durch mein Drohen trockne ich das Meer aus, mache Ströme zu einer Wüste. Es stinken ihre Fische, weil kein Wasser da ist, und sie vor Durst sterben. Ich kleide die Himmel in Trauerschwärze und lege ihnen Sacktuch als Kleidung an. Der erste Punkt in den ersten drei Versen: Gott hat bestraft, aber nicht verworfen. Und Gott stellt hier zwei rhetorische Fragen an das Volk, die ich vorher schon vorgelesen habe, und gibt sogar selber die Antwort darauf. Auch wenn es hier nicht steht, das Volk hat sich wohl die Frage gestellt: Warum hat Gott uns eigentlich in die babylonische Gefangenschaft geführt? Warum hat Gott Jerusalem, die heilige Stadt, in Schutt und Asche gesetzt? Und sie litten wirklich darunter. Warum hat Gott das alles zugelassen? Warum, warum, warum? Warum lässt Gott Leid und Not zu? Diese Fragen stellen sich auch heute oder eigentlich schon seit Menschengedenken, fragen sich die Menschen vielleicht auch zu Recht: Warum lässt Gott das zu? Aber oft haben die Menschen, die so eine Frage stellen, mit Gott wenig oder auch nichts am Hut. Gott ist aus dem Leben gebannt und dann soll er plötzlich da sein und helfen. Wir wollen aber jetzt die Antwort Gottes uns anschauen. Auf die kurze Antwort kommen gleich drei neue Fragen. Fünf Fragen in drei Versen und neun Fragen in elf Versen. Also das ist ein richtiger Fragentext. Gott stellt hier die Fragen. Und wie ist die Antwort? Klar und deutlich und unverblümt. Siehe, eurer Sünden wegen seid ihr verkauft. Und wegen eurer Verbrechen ist eure Mutter entlassen. Das wird der natürliche Mensch natürlich nicht hören. Auch heute nicht. Anklagen und unzufrieden sein über alles Mögliche schon. Aber die Schuld bei mir suchen? Nein, so schlecht bin ich nicht. Im mosaischen Gesetz durfte der Mann seiner Frau einen Scheidebrief geben. Und das bezieht sich hier auch auf das. Jesus sagte zu den Pharisäern einmal: Wegen eurer Herzenshärtigkeit hat Mose oder Gott das getan. Die Mutter bezieht sich auf Zion, die sich wie verlassen von Gott vorkommt. Aber nun zu der Ursache, die da lautet: Gott hat einen Grund für diese Misere. Nämlich der Grund ist: eurer Sünden willen seid ihr verkauft worden. Wegen der Verbrechen ist eure Mutter Zion entlassen worden. Gott drückt sich hier klar und deutlich aus. Wenn der Mensch einmal unerlöst vor Gott stehen wird in der Ewigkeit, wird er von Gott auch einmal diese Antwort bekommen. Denn wenn seine Schuld nicht vollständig bezahlt ist, wird Gott einmal dir diese Antwort geben. Um deiner Sünde willen werdet ihr in die Hölle verkauft. Denn Gott hat eine Lösung geschaffen in Jesus Christus. Wir kommen dann später noch drauf. Wer dieses Angebot nicht annimmt, wird in seinen Sünden sterben und vor Gott nicht bestehen können. Und nur eine Sünde reicht aus, um nicht bestehen zu können vor Gott. Und da gibt es kein Ansehen der Person. Der Schuldbrief muss am Kreuz hängen. Dann komme ich zu den drei weiteren Fragen, die eigentlich traurig sind. Die auch heute auf den modernen Menschen zutreffen. Warum bin ich gekommen und kein Mensch war da? Habe gerufen und niemand hat geantwortet. Mich hat das irgendwie an das Kommen Jesu auf dieser Erde erinnert. Es war kein Raum in der Herberge. Es war kein Platz für diesen Heiland in den Herzen der Menschen. Und was machen wir mit diesem Ruf? Wir lärmen und dudeln ihn nieder. Auch an Weihnachten in der sogenannten Gstaadenzeit. Wir öffnen die Ohren für jeden Blödsinn in dieser Welt und verschließen unsere Ohren und unsere Sinne für das Reden und das Wirken Gottes. So ist es auch heute und so war es damals auch. So war es wohl bei dem Volk Gottes, bevor sie in die Gefangenschaft kamen und Jerusalem zerstört wurde. Und Gott hat das gut beobachtet und er beobachtet auch heute. Hat das Volk eigentlich nie das Wirken Gottes erlebt? Auf das zielt die zweite und die dritte Frage an. Ist meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung? Oder ist in mir keine Kraft, um zu erretten? Das heißt so viel, an mir liegt es doch nicht. An Gott liegt es doch nicht. Oh, wie viel Wirken gab es doch in der Geschichte Israels, in der Geschichte Jerusalems. Denkt doch mal über euer Leben nach. Die Vergangenheit, wie oft ich das Volk gesegnet und gerettet habe. Viele Beispiele könnten wir jetzt hier einsetzen. Gott gibt hier die Antwort selber im Vers 2. Siehe, durch mein Drohen trockne ich das Meer aus, mache Ströme zu einer Wüste, so dass die Fische stinken, weil kein Wasser da ist und sie vor Durst sterben. Gott kann verderben, Gott kann aber auch heilen. Und wie oft hat Gott schon dem Volk bewiesen, dass er Herr über die Natur ist. Das Schilfmeer war nicht das Problem Gottes. Sackgassen gibt es für Gott nicht. Er teilte das Meer und ließ die trockenen Fußes durchlaufen. Er, Gott, ließ Wachteln und Manna vom Himmel fallen. Er, Gott, ließ Wasser aus dem Felsen kommen. Und viele andere Beispiele gibt es, wo Gott durch die Natur gehandelt hat. Die naturellen Hindernisse sind nicht das Problem Gottes. Auch im Neuen Testament gibt es solche Beispiele. Die Sturmstillung, die Brotvermehrung, Wein, Wasser zu Wein. Der Uli hat es am Heiligen Abend auch angesprochen. Ich kann sowohl austrocknen, als auch Regen schenken. Ich kann den Himmel mit schwarzen Wolken verhängen, als würde er ein Trauerkleid tragen, so steht es in der Hoffnung für alle. Was will Gott mit diesen Versen sagen? Auch uns, die vielleicht ein Stück weit mit Gott hadern und seine Führung vielleicht kritisieren. Solchen sagt Gott, für mich gibt es keine Hindernisse. Ich wirke so, dass ihr erkennt, hier wirkt der allmächtige Gott. Denkt an die großen Wunder der Vergangenheit, die ich jederzeit wieder tun kann. Halten wir fest, die babylonische Gefangenschaft war keine Verwerfung, sondern Strafe oder Züchtigung, würde ich vielleicht eher sagen, wegen ihrer Sünden. So wird das von Gott klar gesehen und auch gesagt. Und hier an diesem Punkt kommt jetzt genau ein völlig neuer Gedankengang. Und das finde ich so toll, dass Gott hier nicht sagt, jetzt ist Schluss, sondern hier kommt die Lösung ab dem Vers 4. Nämlich der Knecht Gottes, der hier sogar das Volk Israel anspricht, der in alle Generationen eigentlich spricht. Das Angebot Gottes, nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Menschen. Und ich lese ab dem Vers 4 weiter, bis Vers 9. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich ja morgen für morgen, weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden, darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Der Vers 4 wird ja manchmal als Lernvers für unsere, für uns Christen auch oder für Jünger, die dem Herrn nachfolgen, auswendig gelernt oder hergenommen. Und das ist sicher nicht falsch, weil dieser Vers bezieht sich ja klar eigentlich auf die Beziehung. Aber es bezieht sich auf unser größtes Vorbild der Christen, nämlich den hier verheißenen Messias, der dieses Wort auch wirklich gelebt hat. In Jesaja 42, Vers 6 steht, ich, der Herr, ich habe dich gerufen und ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Also wenn jemand diese Verse verkörpert, dann unser Herr Jesus Christus. Er hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Also eine Grenzerfahrung, möchte ich mal sagen. Er, der die Nacht im Gebet auf dem Berg war, immer wieder. Er, der sich immer wieder auch in die Stille zurückzog. Er, der immer mit dem Vater in Verbindung war und lebte. Ich und der Vater sind eins, sagte Jesus. Man könnte hier viele Bibelstellen lesen, die das untermauern. In Johannes 8, Vers 28 steht, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Also der Herr Jesus hatte diese hundertprozentige Verbindung zum Herrn, zum Vater gelebt. Und das Wort hier am Ende 50 Vers 4 steht, und das sollten wir unbedingt auch in unser Christenleben mit einbeziehen. Morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Wenn das geschieht, dass wir die stille Zeit, wie wir es nennen, täglich praktizieren, dann wird Folgendes passieren. Wenn nicht, dann eben nicht. Wir werden die Zunge eines Jüngers haben. Was wird der sprechen? Ich werde dann erkennen, den müden Schwachen durch ein Wort aufzurichten. Das ist eigentlich nichts anderes als Seelsorge. Aus diesem Wort wird manchmal was ganz Großes gemacht, dass nur ganz besonders geistliche Pfarrer oder was weiß ich was das ausführen können. Aber es muss hier nicht mit einem Theologiestudium verbunden sein. Das kann alles seinen Platz haben. Hier wird eigentlich nur Disziplin verlangt. Sich von der Bettdecke zu trennen und sich von Gott wecken zu lassen. Und einfach nur das Ohr Gott geben und hören auf sein heiliges Wort. Hören, wie Jünger hören. Wie eine Maria, die bei den Füßen Jesu sitzt und nur ihm zuhört. Die Hausaufgabe für heute, ich werde es nicht nachprüfen, lernt diesen Vers auswendig und noch besser wäre, wenn ihr es täglich anwendet. Und die Gemeinde wird nicht die gleiche sein, wenn alle, die hier sitzen, dies praktizieren und dieses Anliegen Gottes wirklich anwenden. Und dieser Vers ist ja eigentlich auf den Knecht Gottes bezogen, aber wir als Kinder leben doch in der Heiligung. Und Heiligung heißt eigentlich nichts anderes, als Jesus immer ähnlicher zu werden. Nichts anderes ist Heiligung. Und wenn das in unserem Leben ein fester Platz wird, dann wird die Gemeinde sich verändern. Das verspreche ich. Noch mehr, wie wir schon sind, aber okay. Also fassen wir die Kennzeichen des Knechtes Gottes einmal zusammen, weil sie so wichtig sind, möchte ich die nochmal zusammenfassen. Erstes Kennzeichen des Knechtes Gottes, die Zunge eines Jüngers zu haben. Zu welchem Zweck? Um den Müden, den mühselig und Beladenen durch ein Wort aufzurichten. Am besten ist hier ein Wort aus dem lebendigen Wort Gottes. Aber zu wissen, was dran ist, um den anderen nicht niederzumachen, sondern aufzurichten. Den anderen aufzurichten, ihn zu ermutigen, ihn zu motivieren in der Nachfolge, ihn stark zu machen. Entmutigung bekommen wir genügend von außen her. Wir müssen uns ermutigen. Das wäre ganz wichtig, innerhalb der Gemeinde uns zu ermutigen. Das zweite Kennzeichen des Knechtes Gottes, er hört auf den Vater, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Bezogen auf den letzten Vers, wichtig, das nicht nur zu hören, sondern auch wirklich zu hören, so dass es in unser Leben einwirkt. Und das Wirken kommt im zweiten Teil des Verses. Da steht, ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Zunächst hat es der Herr Jesus einmal zu 100% erfüllt. Was der Vater ihm vor die Füße gestellt hat, hat er angenommen. Ist den schweren Weg, den der Vater für ihn vorgesehen hat, für uns letztlich zu erlösen, uns letztendlich zu erlösen, vollkommen eingehalten. Und der natürliche Mensch ist grundsätzlich widerspenstig gegen Gott. Ich sage grundsätzlich. Und seinem Wort gegenüber. Und genau das wird dann, wenn wir hören, wie Jünger hören, aufhören. Das dritte Kennzeichen des Knechtes Gottes, er hat sein Leben zur Verfügung gestellt. Er bot seinen Rücken den Schlagenden. Ich glaube, das muss man nicht näher erläutern, dass der Herr Jesus die Feinde geliebt hat. Die Wangen den Raubenden. Er hielt die Backe hin und hat es auch von uns, erwartet es auch von uns. Siehe Bergpredigt. Er ist nicht zurückgewichen, als er geschmäht und geschlagen wurde. Näheres kommt dann noch im Kapitel 53, wenn wir da noch weiterkommen, wo der leidende Knecht beschrieben wird. Er verbarg sein Angesicht nicht vor Schmähungen und Demütigungen. Er wurde angespuckt, er wurde auf die Dornenkrone, haben sie mit dem Ding draufgehauen, mit dem Stab oder irgendwas. Ich glaube, das müssen wir nicht näher erläutern. Er verbarg sein Angesicht nicht vor Schmähungen und Demütigungen. Der Herr Jesus hat es zu 100% erfüllt, dieses Wort. Im Vers 7 kommen dann die Segnungen, die ihm nach seinem Kreuzestod widerfahren sind. Erstmal hat er um die Hilfe des Vaters und das Ende seines Wirkens gewusst. Zweimal kommt hier vor, der Herr, Herr, hilft mir. Im Vers 7 bis 9, das möchte ich nochmal lesen. Ab Vers 7. Aber der Herr, Herr, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er drehte her zu mir. Siehe, der Herr, Herr, hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden, heißt. Und ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft. Der Vater hat das Recht geschaffen, den Weg vollendet und gesegnet. Dem Rechtsgegner hat er den Kopf zertreten. Der Teufel, seine Macht ist ihm genommen. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Sogar seine Feinde mussten erkennen, dass der Herr Jesus ohne Schuld war. Christus als der Sündlose ist für uns Sünder gestorben. Satan kann weder den Herrn Jesus noch seine Kinder, die in Christus sind, anklagen. Lesen wir dazu die ganz wichtigen Verse in Römer 8. In Römer 8, ab Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage heben? Gott ist es, der Rechtfertige. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Dann heißt ja, geht's ja weiter. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Nichts. Und weiter unten steht dann, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben und so weiter uns nicht scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Durch Jesu Treue werden wir alle in Christus nicht verloren gehen. Am Ende im Vers 9 stellt Gott hier die Frage, wer ist es, der mich für schuldig erklären will? Niemand. Die solches tun, die Feinde Gottes, Satan und seine Gefolge, werden am Ende zerfallen wie ein Kleid. Wie sie am Ende, Vers 9, steht, die Motte wird sie fressen. So kommen wir zum letzten Punkt, die letzten zwei Verse. Ich lese die Verse 10 und 11. Der letzte Punkt, Entscheidung des Menschen, Leben oder Tod. Vers 10, wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Brandpfeilen euch rüstet, lauft hinein in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt. Von meiner Hand geschieht euch das. In Qualen sollt ihr daliegen. Gott stellt hier letztlich an alle Menschen die Frage, wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Das ist die alles entscheidende Frage, die einmal das Ende festlegt. Dann gilt nämlich sein oder nicht sein. Egal wer du bist, ob du in Finsternis lebst, das ist nicht die Hürde. Ob dir kein Lichtglanz scheint, aus unserer uns wird das sowieso nicht der Fall sein, weil in uns gar kein Licht scheinen kann. Aus uns heraus jedenfalls nicht, weil wir durch und durch sündig sind. Im Vers 10 gibt es die Lösung. Vertraue auf den Namen des Herrn, stütze dich auf Gott, und zwar zu 100%. Oder bist du auf der anderen Seite? Denn einen Mittelweg kann ich leider nicht anbieten. Gottes Wort sagt drüber nichts. Es gibt nur zwei Seiten. Zündest du ein Feuer gegen Gott an? Bist du gar ein Feind Gottes? Rüstest du dich mit Brandpfeilen gegen Gott und seinen Weg? Wenn das der Fall ist, kommt Schreckliches auf dich zu. Ich lese nochmal den Vers 11. Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Brandpfeilen euch rüstet, lauft hinein in die Glut eures Feuers, in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt. Von meiner Hand geschieht euch das, in Qualen sollt ihr daliegen. Die Entscheidung trifft der Mensch. Leben oder Tod? Christus, der Erlöser, oder Satan, der Durcheinanderbringer und Zerstörer und seine Dämonen? Lichtglanz oder Qualen? Himmel oder Hölle? Das ist auch heute noch die einzige Entscheidungsmöglichkeit. Dazwischen gibt es leider nichts. Und wenn du heute deinen letzten Tag auf dieser Erde hast, dann entscheidet es sich, was du bist. Entweder ein Kind des lebendigen Gottes, der Vers 10, weil du an Jesus Christus, den Erlöser, geglaubt hast oder glaubst und ihm nachfolgst, oder ein Kind der Hölle, wenn du das Angebot Gottes in Gleichgültigkeit oder was auch immer oder warum auch immer es abgeschlagen hast. Dann gelten die letzten vier Wörter in diesem Text. In Qualen sollt ihr daliegen. Es ist sehr ernst, das ernsteste eigentlich überhaupt im Leben, was es gibt. Eine schwere Krankheit kann schlimm sein, auch das, was hier alles auf dieser Erde passiert, in der Schweiz, wo die Leute verbrannt sind, kann alles ganz schlimm sein. Aber die ewigen Qualen vergehen nicht. Sie sind ewiglich. So steht es an vielen Stellen in der Bibel. Und ja, sollte hier jemand sitzen, der noch auf der falschen Seite ist, den möchte ich wirklich warnen. Die Entscheidung nimmt dir Gott nicht ab. Entscheiden wissen wir selbst. Es liegt nicht an Gott, sondern es liegt an dem Menschen. Gott will nicht verwerfen, so ist die Botschaft heute, Gott will nicht verwerfen, sondern retten. Ich möchte mit euch noch Hesekiel 18,23 lesen, zwei Verse zum Schluss, die sehr, sehr wichtig sind und das auch in das Herz Gottes blicken lässt. 18, Vers 23, da steht, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinem Wegen umkehrt und lebt? Das will Gott. An Gott liegt es nicht. Gott will nicht verwerfen, sondern retten. In 1. Timotheus 2, Vers 4, und das ist jetzt der letzte Vers, den wir lesen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Ich möchte nur beten mit uns.